Als wir eben dieses Lied gesungen haben, habe ich gedacht, eigentlich würde ich viel lieber über das Thema predigen. Ist das nicht ein tolles Lied mit dieser Hoffnung, mit dieser Verheißung, die da drin ist, mit dieser Sicherheit, wer hier nun gewonnen hat und wer nicht? Also ich finde das klasse. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung. Das ist doch ein tolles Thema, darüber mal zu reden. Aber leider so schön wird es heute nicht. Thema heute, billig ist es nicht. Was kostet ein Leben mit Jesus? Das ist wesentlich weniger fröhlich. Ja, für die, die mitlesen wollen, aber ich lese den Text nachher erst vor. Er steht in Lukas 14, die Verse 25 bis 33. Lukas 14, 25 bis 33. Eins meiner anderen Lieblingslieder, was wir hier manchmal singen, ist dieses Vater, wir sind hier, kommen, wie wir sind. Ihr kennt das alle. Das ist so ein Lied, wo man, ich sag mal, sich so richtig schön zurücklehnen kann. Wo man weiß, Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Es gibt keine Vorbedingungen. Und ja, es ist einfach schön. Und wenn ich dieses Lied singe, dann denke ich nicht nur an mich, dann denke ich manchmal auch an andere Menschen, denen ich so wünsche, dass sie den Mut finden, ganz mit Jesus zu leben. Ihr kennt das sicher auch. Ihr habt sicherlich in euren täglichen Gebeten und in dem, was ihr hofft und wünscht, auch immer welche Menschen mit eingeschlossen, die von denen ihr wisst, dass sie nicht gläubig sind und dass sie ihr aber wünscht, dass Jesus ihnen begegnen möge und dass sie sich überzeugen lassen von seiner Liebe. Es ist einfach toll, wenn ich so angeschlossen bin an die Kraftquelle Gottes. Denn der, der diese Superwelt geschaffen hat, das all das Riesengroße und den Mikrokosmos, den winzig Kleinen, wenn dieser Gott mein kleines Leben mit seiner Schöpferkraft beeinflusst. Es ist so befreiend, Vergebung für die Sünden zu haben und die Angst vor dem Tod zu verlieren. Ich kann ein Lied davon singen. Und das wünsche ich mir ja nicht nur für mich, sondern eben auch für andere Menschen. Es wäre doch so schön, wenn noch nicht Christen oder lau gewordene Christen oder Menschen, die durch eine Sünde sich so intensiv von Gott getrennt haben, ganz mit Jesus leben würden. Und ich denke, eigentlich ging es Jesus ja ganz genauso wie uns. Wir wissen, dass ihn manchmal jammerte, wenn er die Verlorenheit der Menschen um sich herum sah. Und deshalb erzählte er auch solche Geschichten wie die vom verlorenen Schaf, das in einer Herde von 100 Schafen lebt, ausgebüxt ist und der Hirte lässt 99 stehen und rennt diesem einen Schaf hinterher, um es zu retten. Oder dem verlorenen Sohn, der das Vermögen, was ihm sein Vater mitgegeben hat, verprasst. Aber dennoch nimmt ihn der Vater mit offenen Armen auf und freut sich riesig, dass er wieder zurückkommt. Oder die Geschichte vom Festmahl, wo alle eingeladen sind, nicht nur die Guten, die Reichen, die Schönen, sondern alle, auch die von den Hecken und Zäunen. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden, sagt Jesus in Lukas 14, 23. Und so wünschen wir uns das doch eigentlich auch. Es wäre so schön, wenn manche von unseren Freunden oder Verwandten hier säßen. Und wie würden wir uns freuen, wenn sie die Ewigkeit mit uns im Himmel verbrächten? Zum Glück können wir das ja nie so wirklich ganz entscheiden, ob das so ist oder nicht. Wir werden uns noch wundern, wer im Himmel so alles neben uns sitzt, hat mal einer gesagt. Und mir soll es recht sein. So viel zum Grundsatz. Gott liebt alle Menschen und will, dass sie gerettet werden. Das ist der Grundsatz. Aber interessant ist, dass Jesus mitten hinein in seine Reden von der Sehnsucht Gottes nach uns Menschen eine Warnung ausgesprochen hat. Er redet darüber, dass wir uns ganz gründlich überlegen sollen, was wir vorhaben. Ganz gründlich darüber nachdenken, wenn wir einen Neuanfang oder einen Anfang mit Jesus machen. Und über diese Aussage Jesus will ich jetzt reden. Sie hat, wie gesagt, das Thema, billig ist es nicht. Was kostet ein Leben mit Jesus? Und dazu lese ich eben den eben angesagten Bibeltext aus Lukas Evangelium 14, die Verse 25 bis 33. Ich muss euch sagen, ich habe verschiedene Bibeltexte rausgezogen. Ich habe ein ganzes Sortiment im Schrank, aber ich bin auf ganz alte Sachen zurückgekommen, weil die deutlicher sind, viel deutlicher. Da geht es zum Beispiel um dieses Wort hassen, was in den neuen Übersetzungen ganz sanft umschrieben wird. Aber ich finde es nicht gut, dass man das sanft umschreibt. Man muss es schon sehr klar sagen. Es folgten dem Herrn oft große Scharen von Menschen. An sie wandte er sich mit den Worten: Wer zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und seine Schwestern, ja, selbst sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch wird einen Turm bauen und sich nicht zuerst hinsetzen und die Kosten überschlagen, ob er auch die Mittel dazu hat? Sonst könnte der Grund gelegt sein und dann wird der Bau doch nicht vollendet. Dann werden alle, die das sehen, spotten und sagen, der Mann hat angefangen zu bauen, aber er konnte es nicht zu Ende führen. Oder wo ist ein König, der auszieht, um mit einem anderen Krieg zu führen? Wird er sich nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er auch imstande ist, dem mit 10.000 Mann entgegenzuziehen, der mit 20.000 Mann heranrückt? Sonst bleibt ihm doch nichts anderes übrig, als dem anderen, solange er noch fern ist, eine Gesandtschaft entgegenzuschicken und um Friedensverhandlungen zu bitten. So kann also keiner mein Jünger sein, der sich nicht lossagt von allem, was er hat. Macht euch das Spaß, so zu hören? Billig ist es nicht. Was kostet ein Leben mit Jesus? Die Situation ist eindeutig. Überall in Israel geht das Gerücht herum, dass es da einen Menschen gibt, der Krankheiten heilt, Tote auferweckt und Behinderten ihre Behinderung nimmt. Und er kann so eindrucksvoll und vollmächtig von Gottes Liebe und seinen Geboten reden. So eindrucksvoll, dass er vielleicht sogar der Messias sein könnte. Gott ist mitten unter uns. Da müssen wir hin. So heißt es für viele. Und wieder einmal sind es Tausende von Menschen, die zu Jesus kommen. Wir kennen das ja auch von den Speisungen, da 3.000 und 5.000 die Männer, die da satt werden, ohne Frauen und Kinder. Ganz viele. Begeistert von seinen Taten, seinen Worten und seiner Ausstrahlung. Die Chance für Jesus, diese Menschen zu seinen Jüngerinnen und Jüngern zu machen, sind groß. Aber zu unserer Überraschung stimmt Jesus eine ganz andere Rede an. Statt Anfeuerung setzt er auf das Runternehmen der Begeisterungstemperatur. Das ist so ähnlich, als wenn das Fußballstadion voll ist und alle auf München gegen Dortmund warten, dann jemand sagt, es ist zu kalt, wir kommen nicht. Da bricht einem die ganze Emotion zusammen. Billig ist es nicht. Aber das ist genau das, was Jesus will. Er will die Leute auf die rationale Ebene runterholen. Begeisterung allein wird euch nicht tragen. Nachfolge, Christsein, ist mehr als zu wissen, bei Jesus liege ich richtig. Nachfolge heißt, Jesus ist mir wichtiger als alles andere. Und weil das so ist, darum tue ich, was er mir sagt. Er ist Herr. Er ist mein Chef, nicht mehr ich selbst. Wir wissen, dass das Leben mit Jesus etwas Tolles ist. So ist es, als wenn das Licht des Lebens mit Jesus alles andere wie Finsternis aussehen lässt. Und so erwartet Jesus, dass gegen unsere Liebe zu ihm alle andere Liebe wie Hass erscheint. Und im Originaltext steht tatsächlich Hass. Ich habe neulich schon mal über so ein komisches Wortpaar im Hebräischen geredet. Das hebräische Denken liebt solche Gegensätze, um etwas ganz, ganz deutlich zu machen. Wir wissen natürlich, dass Jesus uns nicht auffordert, mich zu hassen, den anderen zu hassen, Eltern, Familie zu hassen, im eigentlichen Sinne. Und dennoch muss uns dieses Wort sehr, sehr deutlich werden. Es geht nicht darum, andere wirklich zu hassen, aber es geht darum, den Unterschied zwischen den anderen und Jesus sehr deutlich zu machen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus, zum Beispiel in Matthäus 22, 39, also nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird. Das ist überhaupt keine Frage. Und liebe deine Eltern, deinen Partner, deine Kinder, deine Geschwister, liebe dich selbst. Aber, und das wird aus unserem Text ganz, ganz deutlich, und das ist ganz wichtig für Jesus, liebe Jesus noch viel, 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 viel mehr. Und diese Liebe zu Jesus kann Konsequenzen haben. Das kann solche Konsequenzen haben, dass du dich oft gegen die Liebe zu anderen Menschen und zu dir selbst entscheiden musst. Gegen diese Liebe zu anderen Menschen und zu dir selbst. Du brauchst Zeit für Jesus. Und weil du Zeit haben willst für Jesus und Menschen, die er liebt und zu denen er dich schickt, wirst du dir selbst und Menschen, die du liebst, Zeit entziehen müssen. Sonst stimmt da was nicht. Oder weil du Geld investiert in Jesus und seine Sache, wirst du dir selbst und deiner Familie Geld entziehen müssen. Oder wenn du überlegst, wer dein Partner sein könnte fürs Leben, hat das Konsequenzen in Bezug auf die Beziehung zu Jesus. Es ist die wichtige Frage, ist er oder sie gut für mich? Hält er mich ab von meiner Beziehung zu Gott oder fördert er sie? Und Ähnliches gilt für alle Lebensbereiche. Es ist unzweifelhaft total schön, Jesus zu lieben. Aber manchmal nimmt dadurch die Beziehung zu Menschen, die du auch liebst, Schaden oder leidet zumindest. Vor allem musst du aber deine eigenen Wünsche hinten anstellen, weil es vor allem darum geht, Jesu Wünsche zu erfüllen. Und das in etwa bedeutet es, wer mir nachfolgen will, muss alles andere hassen. Billig ist es nicht, deshalb überschlage die Kosten. In Vers 27 heißt es, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Es ist das Schönste, Sinnvollste, Charakterstärkendste und Lebendigste überhaupt, Jesus nachzufolgen. Das habe ich nicht erfunden, das stand im Text, aber es ist richtig. Wir haben das eigentlich, wenn wir Jesus nachgefolgt sind, alle schon so erlebt. Es ist sinnvoll, schön, charakterstärkend und lebendig. Aber es kann auch anstrengend, peinlich und verlustreich sein. Für die ersten Christen konnte es damals sogar den Tod bedeuten. Sie hatten ein oberstes Staatsgebot, das hieß, jeder Mensch im Römischen Reich muss dem Kaiser die Ehre als Gott geben. Christen konnten das aber nicht, denn sie wussten, dass sie nur den einen Gott im Himmel ehren sollten. Dafür konnten sie mit dem Tod bestraft werden. Und das hat sich bis heute überhaupt nicht geändert. Nur die Ortschaften haben sich geändert. Es ist nicht mehr Rom und nicht mehr Jerusalem, sondern heute ist es die Teile der islamischen Welt. Überall, wir wissen es ja von Open Doors. Wir haben ja diese Hefte hier jedes Mal regelmäßig bekommen und wer sie nachliest, der weiß, wo es also heißt, zugeht. Wir haben heute Morgen auch für Open Doors gesammelt. Es geht darum, dass Christen, die unter der Bedrückung sowieso schon leiden, dann auch noch durch solche Bürgerkriege in erster Linie gefordert werden. Aber auch bei uns kann sich das mal ändern. Je weiter sich unsere Regierungen von Gott abwenden, je weniger christlich im wirklichen Sinn unsere Parteien sind, desto mehr könnte auch uns in Zukunft Strafe blühen, wenn wir für Jesus den Mund aufmachen, wenn wir davon erzählen, dass nur er rettet, dass sein Wort Gültigkeit hat. Wir sind damit verboten intolerant. Und ich kann es gar nicht anders sagen. Und wenn man in die Zeitungen reinguckt, Journalisten ergötzen sich dran von solchen intoleranten Menschen, wie es die fundamentalen Christen sind. Nicht die fundamentalistischen nochmal, aber die fundamentalen Christen, die gar nichts anderes akzeptieren wollen für die Seligkeit als nur ihren Gott. Wenn man darüber etwas liest, dann merkt man schon, wo das hingeht. Das geschieht heute schon. Also, wer Jesus ganz nachfolgt, wird auch schon jetzt Nachteile in Kauf nehmen müssen. An der Arbeit vielleicht, in der Familie oder in der Nachbarschaft. Oder auch bei mir selbst. Ich werde mich einschränken müssen, vielleicht beim Fernsehen. Ich werde dagegen kämpfen müssen, zu lästern und zu lügen, wie das um mich herum manchmal passiert. Ich setze mich vielleicht für Menschen und Werte ein, die von anderen Menschen abgelehnt werden. Und das alles gibt Ärger und kann den Familien- und Arbeitsfrieden zerstören. Ja, und es kann sogar so sein, dass der Teufel selbst mich quält, weil ich ihm ins Handwerk pfusche. Er lässt sich das nicht einfach gefallen, wenn ich aufstehe und mich für und die Sache Jesu einsetze. Andersrum gesagt, wenn ich Ruhe habe vom Teufel, wenn ich keine Anfechtung mehr habe, wenn ich da in Ruhe gelassen werde, das eher ein schlechtes Zeichen, dann hat er mich sicher. Wir werden also angefochten werden. Wir werden Leid tragen müssen. Nun ist es so, das meiste Leid, das wir jetzt und heute erfahren, ist ganz normales menschliches Leid. Jeder leidet irgendwann unter Krankheit, Verlust oder Traurigkeit. Jeder trägt so sein persönliches Kreuz. Aber, und da steht in unserem Text, wer Jesus nachfolgt, der muss die Kosten überschlagen und noch ein anderes Kreuz, das der Berufung Jesu auf sich nehmen. Sie oder er muss bereit sein, zu kämpfen gegen sich selbst und Angriffe von anderen. Sie und er muss bereit sein, Verzicht und Leid um Jesu Willen auf sich zu nehmen. Und so hart es klingt, die Entscheidung für ein Leben mit Jesus kann auch bedeuten, dass man eben über uns lacht oder schimpft, dass man uns ausstößt oder vielleicht sogar eines Tages tötet. Deswegen gibt uns Jesus mit zwei Gleichnissen, die in diesem Text auch kurz beschrieben werden, einen Tipp. Mach einen Kosten-Nutzen-Plan. Überleg dir, was es kostet, überleg dir, was es bringt und dann entscheide dich. Viele Menschen denken, wenn sie Christen werden, müssen sie den Verstand ausschalten. Das ist so eine Sache von Gefühl und Empfinden und Jesus lehrt uns genau das Gegenteil. Wenn du das Gefühl hast, du solltest anfangen, als Christ zu leben, dann schalte erstmal den Verstand ein. Dann denke mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln darüber nach. Setz dich hin und überlege scharf. Was spricht dafür, dass Jesus Gott ist? Was spricht dagegen? Wäge die Vor- und Nachteile ab. Was spricht dafür, dass ich mit ihm leben sollte? Und was spricht dagegen? Das ist so wie bei diesem Turm, der da gebaut wird. Und das zweite Bild, dieses Gleichnis vom König, das ermuntert uns sogar noch zu mehr als nur zum Nachdenken. Es gibt uns den Tipp, sich vor der Entscheidung für ein Leben mit Jesus mit anderen zu beraten. Also, mach einen Kosten-Nutzen-Plan. Schauen wir uns diese Gleichnisse nochmal an. Ein Landwirt besitzt ein großes Stück Land, vielleicht einen Weinberg. Da ist es logisch, ein Wirtschaftsgebäude dafür zu bauen. Wir kennen ja auch in den Weinbergen so kleine Häuschen zum Unterbringen von Gerätschaften oder auch zum Schutz vor schlechter Witterung. In Israel war das etwas üppiger. Da baute man dann oft ein Gebäude in der Form eines Turmes. Hier kann der Landwirt seine Gerätschaften lagern und vielleicht sogar einen Teil seiner Ernte. Und wenn der Turm groß genug ist, dann kann er sogar drin wohnen oder einer seiner Bediensteten. Und die können dann darauf aufpassen, dass niemand etwas klaut. Wer erlebt hat, dass Jesus lebt, dass er einen richtig gern hat und das Leben spannend macht, oder zumindest wer das stark vermutet, für den ist es auch logisch oder angesagt, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Genauso logisch, wie es für einen Landwirt ist, dass er sich ein Wirtschaftsgebäude baut. Aber wenn der Landwirt sich nicht vorher einen Kosten-Nutzen-Plan macht, wenn er sich nicht durchrechnet, ob er sich den Bau leisten kann, dann wird er scheitern. Mitten im Bauen bleibt er stecken, weil das Geld alle ist. Und wer von euch schon mal eine Bauruine in der Nachbarschaft hatte, weiß, wie peinlich das für den Bauherrn sein kann. In eine ähnliche Richtung geht das zweite Gleichnis. Für einen König war damals klar, dass er jede Gelegenheit nutzen sollte, um sich aus der Herrschaft eines fremden Königs zu befreien. Es war unerträglich, sich immer vorschreiben zu lassen, wie er zu regieren hätte. Das wissen die Juden ganz genau, die waren unter dieser Fremdherrschaft der Römer. Sein Volk musste zweimal Steuern zahlen, an ihn und an den anderen König. Und man war nie sicher, ob der andere König nicht bald noch mehr fordern würde. Also, auf in den Kampf und dem anderen König eine Niederlage beibringen. Gut und schön, wenn da nicht die Gefahr bestünde, selbst eine vernichtende Niederlage einstecken zu müssen. Und demnach musste der König vorher gut überlegen und sich mit seinen besten und zuverlässigsten Beratern zusammensetzen. Sie sollten darüber nachdenken, ob sie mit einer besonderen Taktik den überlegenen Feind schlagen könnten. Oder ob man so mutige und gute Soldaten hätten oder eine Spezialwaffe, dass man gegen ein doppelt so starkes Heer bestehen könnte. Auf Deutsch heißt das, wenn du überlegst, ob du Jesus nachfolgen willst, sprich doch mit jemandem darüber, dem du vertraust und der sich mit dieser Sache auskennt. Vergleichbar mit diesen Beispielen reicht es also nicht aus, auf die Dauer zu wissen, dass Jesus lebt und Gott ist. Das reicht nicht aus. Auch Begeisterung wird auf die Dauer nicht reichen. Mach einen Kosten-Nutzen-Plan. Überlege dir gut, ob du mit Jesus leben willst. Stelle viele Fragen. Lies im Neuen Testament und versuch rauszukriegen, ob Jesu Charakter und seine Anforderungen an dich wirklich so sind, dass du auf Dauer damit leben kannst. Stelle die Geschenke des Lebens mit Jesus seinen Forderungen gegenüber. Und im letzten Satz des Bibeltextes sagt Jesus nochmal sehr konkret, was das Leben mit ihm kostet. Die Kosten können ziemlich hoch werden. Es ist ja ganz häufig so, dass Qualität ihren Preis hat. Nicht unbedingt Marken müssen Qualität sein, aber teuer sind sie allemal. Aber richtig gute Sachen haben in der Regel ihren Preis. Auch so bei Jesus. Es kann sein, dass du ganz viel aufgeben musst. Vielleicht dein Hobby, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht sogar deinen Beruf oder Berufswunsch. Auf jeden Fall aber mit Sicherheit deine Egozentrik und deine Bequemlichkeit. Sehr wahrscheinlich auch einiges von dem, mit dem du viel Zeit, Kraft oder Geld verschwendest. Und für manche, so wissen wir aus dem Neuen Testament, kann es sogar bedeuten, dass sie ihren ganzen Besitz an andere verschenken. Was kostet das Leben mit Jesus? Es gibt natürlich auch viel zurück. Jetzt kommt der Werbeblock. Es gibt Vergebung von allem, was wir falsch gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, aus eigenem Erleben, die Freiheit von Sünde ist etwas ungemein Befreiendes. Nicht unter dieser Herrschaft zu leben, unter diesem Druck, unter dieser eigenen Anklage ganz häufig, ich bin ein schlechter Mensch. Klingt so banal, aber es passiert ja. Das ist das eine. Das andere, was Jesus gibt, das ist total viel Liebe, die er mir gibt zu mir, damit ich mich lieben kann und andere. Es ist mir tatsächlich möglich, ich habe es erlebt, Menschen zu lieben, die mir ganz unsympathisch sind. Man muss dran arbeiten, aber es kann gelingen, Menschen zu lieben, die einem gar nicht lieben. Und das ist großartig. Das dritte, Jesus gibt uns das Wissen, dass wir ganz fest zu Gott gehören. Fast das Größte überhaupt. Zu wissen, ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zum Reich Gottes. Ich bin Erbe des Reiches Gottes. Ich werde einmal mit Gott herrschen und regieren. So steht es in der Bibel. Ich weiß nicht über wen und über was. Da steht da nicht drin. Aber es wird so sein. Und das ist doch was Riesiges. Das ist mehr als irgendein Promi oder irgendein Politiker oder was weiß ich alles, Kind Gottes zu sein. Das vierte, was wesentlich ist, Jesus gibt uns die Kraft, immer wieder neu aufzustehen. Ich denke, wir kennen das alle, dieses Gefühl, gerade eben bist du auf die Schnauze gefallen. Gerade eben tut dir etwas fürchterlich leid oder gerade eben hat dich was völlig geschafft. Aber ich kann immer wieder von vorne anfangen. Ich kann immer wieder das, was hinter mir liegt, ausklinken sozusagen. Und selbst wenn es mich überwältigt hat, selbst wenn es Dinge sind, mit denen ich nicht fertig werde, kann ich mich damit trösten, und das ist, kann ich wirklich, zu wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das nächste, was Jesus uns gibt, das sind viele Freunde. Der Begriff Freund ist ja so ein bisschen groß. Jeder versteht so ein bisschen was anderes drunter. Aber wenn ich hier in die Runde gucke, sehe ich zumindest ganz, ganz viele, zu denen ich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis habe und wo ich weiß, wenn ich es nötig habe, kann ich hingehen. Und wenn die mich brauchen, komme ich auch. Und das ist auch etwas ganz Tolles, das Leben in der Gemeinschaft. Ich habe im Fernsehen in der Hessenschau Leute gesehen, die an irgendeinem Esoterikkongress teilgenommen haben. Und da sagte ein junges Mädchen, ich suche nach Sinn in meinem Leben. Huch, dachte ich. Darüber reden wir ganz häufig, dass Leute Sinn in ihrem Leben suchen. Ich kenne es eigentlich so nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass ich von klein auf in frommen Kreisen groß geworden bin. Sinn in ihrem Leben suchen, dachte ich immer, das ist mehr etwas Theoretisches. Aber das scheint es wirklich zu geben. Und das ist etwas wirklich Erfüllendes, was Gott uns auch noch gibt. Nämlich die Grundfragen unseres Lebens werden beantwortet. Wer sind wir? Wie sind wir? Wie ist Gott? Und wozu sind wir da? Das sind alles Dinge, die in der Nachfolge mit Jesus beantwortet werden. Das nächste, was Gott uns gibt, Wegweisung zum Glücklichsein. Es ist nur nicht immer so, dass ich jeden Augenblick glücklich bin. Ich bin auch total verzweifelt und heule manchmal. Still vor mich hin, keiner sieht's. Dennoch kann ich immer wieder ganz fröhlich sein. In vielen Situationen ganz fröhlich sein, weil es stimmt, was auch da in der Bibel steht. Er schenkt mir Freudenöl statt Trauer. Wir singen das ja manchmal. Ja? Lange nicht mehr, glaube ich. Aber wir haben es auch als Lied. Er schenkt mir Freudenöl statt Trauer. Das heißt, ich kann erleben, dass Jesus mich aus der Trauer rausholt und auf eine ganz unerklärte Art und Weise auf einmal ganz fröhlich macht. Und das Letzte, was er mir schenkt, und vielleicht das Allerwichtigste, nämlich ewiges Leben. Das letzte und größte Ziel, in der totalen Gemeinschaft mit Gott zu sein. Im paradiesischen Zustand, in der Kühle des Abends mit Gott spazieren gehen. Das ist etwas Unbeschreibliches, was wir uns gar nicht ausmalen können, was das wirklich bedeutet. Aber das alles bedeutet es, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Das sind die, war der Werbeblock. Nach dem Kosten-Nutzen und nach dem Preis, den wir für die Nachfolge zu zahlen haben, finde ich, ist auch das ganz wichtig. Und nach alledem, was uns Gott geben will, danach sehnt sich unser Herz. Und dennoch müssen wir wissen und uns fragen, sind wir bereit, die Kosten dafür zu bezahlen? Was ist es uns wert, das alles zu haben? Und welche Einschränkungen nehme ich dafür in Kauf? Das Leben mit Jesus birgt für große Qualität und Abenteuer. Da bin ich ganz sicher und das habe ich auch erlebt. Aber bevor wir in sein Angebot einschlagen, sollten wir gründlich darüber nachdenken, ob uns die Kosten nicht zu hoch sind. Denn billig ist es nicht.